Es soll um den zweiten Teil gehen im Korintherbrief, Teil 2. Der Text ist heute etwas aufgeteilt, und zwar geht es um die Verse 10 bis 17 im ersten Kapitel und die Verse 1 bis 5 im dritten Kapitel. Das hängt damit zusammen, dass Paulus mittendrin einen Exkurs einbaut, den wir heute aus Zeitgründen überspringen und dann ein andermal nachholen. Doch zunächst kurz zu einem Rückblick. Wir haben uns letztes Mal den Rahmen angesehen dieser Korintherbriefe. Das möchte ich kurz wiederholen, um das nochmal aufzufrischen. Einige höre ich gerade waren dort schon, was das Foto da zeigt, ist also ein Foto von den Ruinen in Korinth. Mehr als Ruinen ist von dem alten Korinth nicht mehr übrig. Gut, erwartet man auch nicht anders. Ich lasse die Historie vor den Korintherbriefen jetzt weg, also wie Korinth zerstört wurde und wann es neu aufgebaut wurde und so weiter. Und konzentriere mich jetzt heute bei der Wiederholung mehr auf die eigentlichen Schriften von Paulus. Circa 50 bis 52 nach Christus muss wohl die Evangelisation des Paulus in Korinth gewesen sein, einer sehr gottlosen Stadt, kann man sagen, die sehr stark von Prostitution und sehr stark auch von Götzenkult geprägt war. Und da hat Paulus eben evangelisiert. Und dann gibt es offensichtlich einen nicht erhaltenen, also uns heute nicht mehr vorliegenden Brief von Paulus an die Korinther. Das ist eigentlich der erste gewesen. Davon lesen wir im 1. Korinther 5, Vers 9. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, nicht mit unzüchtigem Umgang zu haben. Also er wird erwähnt, aber ist uns heute nicht mehr erhalten. Dann muss es irgendwie auch eine Antwort gegeben haben, der Korinther an Paulus. Lesen wir im 1. Korinther 7, Vers 1. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Es gab also wohl auch einen Schriftwechsel in die andere Richtung. Ob jetzt erst der eine und dann der andere kam, das wissen wir nicht. Vermutlich danach kam dann der Besuch der Leute der Chloe bei Paulus, als er gerade in Ephesus war. 1. Korinther 1, Vers 11, das ist mitten in unserem heutigen Text. Denn es ist mir durch die Hausgenossen der Chloe über euch bekannt geworden, meine Brüder, dass Streitigkeiten unter euch sind. Dann gab es eine Entsendung des Timotheus nach Korinth. Also da war offensichtlich viel Kontakt. In 1. Korinther 4, Vers 17 lesen wir davon. Deshalb habe ich euch Timotheus gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist. Der wird euch erinnern an meine Wege in Christus, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Dann gab es noch eine Ankunft des Stephanas in Ephesus, 1. Korinther 16, Vers 17. Ich freue mich aber über die Ankunft des Stephanas und Fortunatus und Achaikus, denn diese haben eure Abwesenheit ersetzt. Und dann schließlich endlich, wahrscheinlich so 54 oder 55 nach Christus, kam es zur Abfassung des ersten Korintherbriefs. Die Verfasserschaft ist weitestgehend unstrittig. Paulus nennt sich selbst als Verfasser und das wird auch kaum irgendwo in der Kirchengeschichte bezweifelt. Und es gibt einen Miturheber oder Mitautoren, aber nun auch Mitverfasser oder also wie inwiefern er inhaltlich beteiligt war, ist nicht ganz klar, das ist der Sosthenes. Beim zweiten Brief gab es dann wohl zwischen dem ersten und dem zweiten Korintherbrief einen erfolglosen Zwischenbesuch des Paulus in Korinth. Erfolglos jetzt nicht in dem Sinne, dass er nicht geklappt hätte, sondern erfolglos in dem Sinne, dass Paulus sich mehr Resonanz bei den Korinthern durch diesen Besuch versprochen hatte. Und im 2. Korinther 2, Vers 1 heißt es dann dazu: Ich habe aber dies für mich beschlossen, nicht wieder in Traurigkeit zu euch zu kommen. Er war also wohl in Traurigkeit dort und muss jetzt schon wieder den Korinthern schreiben, dass sie an der einen oder anderen Stelle in ihrem Leben noch nachbessern müssen. Dann gab es wohl die Rückreise des Paulus nach Ephesus. Der ist ja viel gereister in diesem Bereich. Dann ein Zwischenbrief, der durch Titus überbracht wurde. 2. Korinther 2, Vers 4. Denn aus viel Bedrängnis und Herzensangst schrieb ich euch mit vielen Tränen. Nicht damit ihr traurig gemacht würdet, sondern damit ihr die Liebe erkennen möchtet, die ich besonders zu euch habe. Dann ist wohl Paulus nach Mazedonien und Troas gereist. Apostelgeschichte 20 lesen wir davon, Verse 1 bis 6. Lese ich jetzt nicht alles vor, ist ein längerer Abschnitt, könnt ihr gerne nochmal nachlesen. Er hat dann Titus gesucht und ist irgendwann endlich wieder mit ihm zusammengetroffen. 2. Korinther 7, Verse 5 bis 7 lesen wir dann, denn auch als wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe, sondern in allem waren wir bedrängt, von außen Kämpfe, von innen Ängste. Aber der die Niedrigen tröstet, Gott tröstete auch uns durch die Ankunft des Titus. Doch nicht nur durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, womit er bei euch getröstet worden ist. Denn er berichtete uns eure Sehnsucht, euer Wehklagen, euren Eifer für mich, sodass ich mich noch mehr freue. Und dann war wohl 56 oder 57 nach Christus die Abfassung des 2. Korintherbriefs in Mazedonien. Und danach dann wahrscheinlich die Durchführung der Kollekte, die Paulus angekündigt hat. Und dann ein beabsichtigter dritter Besuch des Paulus in Korinth. Ob es dazu gekommen ist, wissen wir nicht. Ja, soweit zunächst einmal der Rahmen und die Wiederholung vom letzten Mal. Ich möchte dann zu dem Bibeltext kommen, den wir uns das letzte Mal angesehen haben. Den habe ich hier mal mit Einleitung überschrieben. Im Kapitel 1, die Verse 1 bis 9. Dort schreibt Paulus: Paulus, berufener Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen, und Sosthenes, der Bruder, an alle, die an die Gemeinde Gottes in Korinth, die Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Wie denn das Zeugnis des Christus unter euch gefestigt worden ist. Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festigen wird bis ans Ende, so dass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Wir sind den Text sehr intensiv durchgegangen beim letzten Mal. Ich möchte hier nur einige zentrale Aspekte nochmal wieder kurz herausstellen und damit wieder ins Bewusstsein rufen. Zunächst mal ist der Brief natürlich an die Korinther, aber auch an alle, die den Namen unseres Herrn anrufen, schreibt Paulus. Das ist eine ganz besondere Anrede, die es dergestalt in den anderen Briefen so nicht gibt. und macht insbesondere deutlich, dass der Korintherbrief auch etwas für uns enthält, auch für uns geschrieben ist, für alle, die den Namen des Herrn anrufen. Das wird uns eigentlich den ganzen Brief über begleiten, denn es gibt zum Teil Stellen, wo man Ausleger dann hört, die sagen, ja, das ist nur für die Korinther geschrieben, für die ganz besondere Situation, die in Korinth so vorherrschte. Aber im Gegenteil, hier sagt Paulus eben, er schreibt es den Korinthern und allen, die den Namen unseres Herrn anrufen an jedem Ort. Und es ist ein Brief an die Geheiligten, die berufenen Heiligen. Also sind auch diejenigen, das sind ja die Empfänger des Briefes, die durch diesen Brief so scharf kritisiert werden oder wurden, sind die Geheiligten. Die Heiligkeit hängt nämlich an der neuen Natur und nicht an dem Verhalten. Im Hebräer 10, Vers 10 heißt es, in diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Also durch dieses Opfer, an das wir ja eben gedacht haben, geschieht die Heiligung, die Aussonderung für Gott. Und das Verhalten kann natürlich unpassend sein, nicht dazu passen. Aber trotzdem sind wir in dieser Situation, in diesem Status als Christen von Geheiligten, die für Gott ausgesondert sind. Den Vergleich mit einem neugeborenen Baby, das wird uns heute noch häufiger begegnen, fand ich in der Hinsicht ganz passend. Das kann zunächst mal nicht essen, nicht laufen, nicht reden, nicht einmal krabbeln, aber ist doch eine neue Schöpfung. Und entwickelt sich dann aber irgendwann weiter. Und auch wenn es ein Baby irgendeines wohl situierten Paares, eines Paares ist, das eben sehr viel Wert dann auch legt auf Erziehung, auf Verhalten, dann wird das Baby am Anfang davon noch überhaupt nichts zeigen, sondern das kommt erst mit der Entwicklung, mit der Erziehung, mit dem, dass das Baby älter und damit auch reifer wird. Und irgendwann wird es sich dann nicht mehr wie ein Baby benehmen, obwohl es eigentlich von Anfang an schon eben Nachkomme in dieser Familie war. John MacArthur formuliert das folgendermaßen. Er sagt, Könige handeln nicht immer königlich, Prinzessinnen nicht immer wie Prinzessinnen, Diplomaten nicht immer diplomatisch, aber sie sind immer noch Könige, Prinzessinnen und Diplomaten. Christen handeln nicht immer christlich, aber sie sind und bleiben Christen. Und deswegen spricht Paulus sie hier auch an mit dieser Bezeichnung Heilige, obwohl er ja dann doch einige Kritik äußert. Das sollte aber nicht als Entschuldigung dienen, dafür ein lasterhaftes Leben zu führen. Natürlich nicht. Ich habe manchmal schon gehört von Leuten, die gesagt haben, wir als Christen sind zwar nicht besser als die Menschen ohne Christus, aber wir sind besser dran. Ihr Lieben, wenn das wirklich so ist, dann können wir einpacken. Dann brauchen wir uns ja auch nicht wieder treffen. Dann kann ich hier eigentlich jetzt auch Schluss machen. Dann können wir uns vielleicht noch treffen zum Klönschnack oder zum gemeinsamen Essen oder irgendwas Nettem. Aber Gott erwartet von uns, dass wir, weil wir besser dran sind, auch besser sind. Wenn unser Leben nicht anders ist als das von Menschen, die Christus nicht kennen, ja, wofür denn dann? Also ich glaube, so kann man das nicht sagen. Wenn wir besser dran sind, dann sollten wir dadurch auf jeden Fall auch besser werden und die Heiligung im Leben auch tatsächlich umsetzen. Wie wäre denn das? Vielleicht sind wir, einige von uns, schon Jahre im Glauben und immer noch nicht reifer geworden, können immer noch nicht sprechen und krabbeln noch, können noch nicht laufen. Bei einem Baby würde man spätestens nach einem Jahr zum Arzt gehen oder wahrscheinlich noch viel früher, wenn sich das nicht weiterentwickelt. Und so ist es mit einem Christen auch. Auch als Christen ist es wichtig, dass wir uns weiterentwickeln. Paulus kommt im 1. Korinther 3, Vers 2 auf dieses Thema zurück. Und wir dann damit auch gleich. Dort heißt es: Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Dieses Bild gibt es ebenso auch nochmal im Hebräer 5, Vers 12, wer das nochmal nachschlagen möchte. Wir sollten besser sein, nicht nur besser dran. Und zwar, weil Christus in uns wirkt. Das ist ja nicht, dass wir jetzt auf einmal die Tollen wären, sondern im Philipper Kapitel 2, Vers 13 heißt es dazu: Denn Gott ist es, der in euch wirkt. Sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Philipper 2, Vers 13: Denn Gott ist es, der in euch wirkt. Er hat uns ja seinen Geist gegeben und daraus resultiert, dass wir anders werden. Und weil wir eben heilig, weil wir eben ausgesondert sind für den Herrn, soll unser Lebenswandel anders, besser sein als bei den Menschen, die Gott nicht kennen. Weil Gott unser Vater ist und weil er uns ein neues Leben schenkt, deshalb wandeln wir nicht mehr so wie vorher. Und weil wir diese Gnade von Gott durch unseren Herrn bekommen haben. Vers 4 heißt es: Ich danke meinem Gott alle Zeit, euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Heute werden wir uns besonders mit der Erkenntnis beschäftigen. In Versen 5 und 6 heißt es: In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis des Christus unter euch gefestigt worden ist. Und auch diese Erkenntnis sollte bei uns besser ausgeprägt sein als bei Menschen, die mit Christus nichts zu tun haben. Später, an einem anderen Termin, kommen wir dann auch noch auf die Gnadengaben, Verse 7 und 8. Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, schreibt Paulus, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festigen wird bis ans Ende, sodass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Und über dem allem steht sozusagen als Klammer, die das alles zusammenhält, die Treue Gottes. Vers 9: Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Und damit haben wir die Grundlage, auf der wir uns bewegen. Und deswegen, das ist mir ganz wichtig, dass wir das nochmal herausgestellt haben, diese Grundlage, um uns mit Ermahnung zu beschäftigen. Denn diese Gnade ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, damit wir die Kritik des Paulus richtig verstehen können. Die Gnade kann nicht neben Schuld existieren. Der Herr nimmt die Gnade nicht wieder weg, wenn wir in Sünde fallen. Er hat sie nicht nur unter der Bedingung gegeben, dass wir bestimmte Auflagen erfüllen. Nein, Gnade ist ein Geschenk, bedingungslos. Die Errettung von der Sünde, die Heiligung ist ein Geschenk, bedingungslos. Gnade kann auch nicht neben menschlicher Verpflichtung existieren. So, als müssten wir Gott jetzt etwas zurückzahlen. Jetzt hat er uns begnadigt, jetzt hat er uns errettet.
jetzt müssen wir aber dies und das und das und damit wir das also auch abstottern.
Nein, natürlich nicht. Die Gnade ist ein Geschenk, sonst wäre sie nicht Gnade. Und wie sollten wir Gott auch dafür bezahlen? Er würde uns ohnehin nicht sagen, wenn er Hunger hätte, denn ihm gehört sowieso die ganze Erde, heißt es im Psalm 50, Vers 12. Gott hat uns in Christus einfach so begnadigt, und zwar bedingungslos. Und Gnade kann auch nicht neben menschlichem Verdienst existieren. Gnade lässt sich nicht verdienen. Sie ist nicht nur für die besonders guten Menschen, sondern gerade im Gegenteil, für die, die damit ganz große Probleme haben. Auch kaufen lässt sie sich nicht. Ist also auch nicht nur was für die Reichen. Gnade ist geschenkt. Und viele Reiche nehmen sie eher nicht an, weil man sie nicht kaufen kann. Die Grundlage ist die Gnade. Die Schuld ist gesühnt, der Gehorsam ist keine Rückzahlung an Gott und wir verdienen uns damit nicht die rettende Gnade. Die Frage, die sich dann eigentlich stellt und auf die es eigentlich immer wieder hinausläuft, ist vielleicht die: Schämst du dich nicht? Jesus hat viel gelitten. Petrus hat sich geschämt, als er den Herrn verleugnet hat, obwohl er ihn doch liebte, obwohl er auch Angst um sein Leben hatte. Wenn du dein Leben für dich lebst, statt für den Herrn, der so viel für dich getan hat, schämst du dich dann nicht? Oder wenn du deine Lieblingssünde nicht loslassen willst, wenn du verantwortlich bist für Unfrieden in der Gemeinde oder außerhalb, schämst du dich dann nicht? Wenn du verantwortlich bist für eine falsche Lehre, sei es bewusst oder auch einfach, weil du nichts dagegen tust, dich nicht traust, den Fehler anzusprechen, schämst du dich dann nicht? Und wenn du den Herrn nicht liebst, der dich so sehr liebt, geliebt hat und immer noch liebt, dass er bereit war, für dich in den Tod zu gehen, schämst du dich dann gar nicht? Diese zentrale Frage klingt ganz anders als ein "Du musst aber jetzt". Es ist ein ganz anderer Blickwinkel, eine ganz andere Motivation. Wenn wir immer wieder darüber nachdenken, wie sehr der Herr uns liebt, Sonntag für Sonntag an seinen Tod, an unserer Rettung dadurch denken, dann sollte uns das motivieren, anders zu leben. Wenn wir es nicht tun, schämen wir uns denn dann nicht? Ich muss sagen, manchmal schon. Ich schäme mich manchmal dafür, wenn ich Dinge tue, von denen ich weiß, dass der Herr sie nicht gut heißt, wenn ich dann darüber nachdenke, dann bin ich beschämt, weil der Herr bereit war, diesen Weg zu gehen und ich zu meiner Heiligkeit immer noch gar nicht so passe. Ja, kommen wir dann zum eigentlichen Text. Das Miteinander in der Gemeinde ist eigentlich eine Überschrift, die könnte man über den ganzen restlichen Brief schreiben. So viel Zeit haben wir heute nicht. Deswegen habe ich das nochmal etwas enger gefasst, so vom Themenbereich her. Überschrift: die Einheit in der Gemeinde. Auf dieser Grundlage, die Paulus am Anfang des Briefes dargestellt hat, der Errettung aus Gnade und der Heiligkeit. Der Text: 1. Korinther 1, 10 bis 17 und 3, 1 bis 5. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet. Und lasst keine Spaltungen unter euch sein, sondern haltet einander fest in einem Sinn und in einer Meinung. Denn es ist mir bekannt geworden über euch, liebe Brüder, durch die Leute der Chloe, dass Streit unter euch ist. Ich meine aber dies, dass unter euch der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere, ich zu Apollos, der dritte, ich zu Kephas, der vierte, ich zu Christus. Wie? Ist Christus etwa zerteilt? Ist denn Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Ich danke Gott, dass ich niemanden unter euch getauft habe, außer Crispus und Gaius, damit nicht jemand sagen kann, ihr werdet auf meinen Namen getauft. Ich habe aber auch Stephanas und sein Haus getauft, sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemanden getauft habe. Denn Christus hat mich nicht gesandt, zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen. Nicht mit klugen Worten, damit nicht das Kreuz Christi zunichte wäre. Kapitel 3, Abvers 1. Und ich, liebe Brüder, konnte nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen, sondern wie zu fleischlichen, wie zu unmündigen Kindern in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Auch jetzt könnt ihr es noch nicht, weil ihr noch fleischlich seid. Denn wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und lebt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber ich zu Apollos, ist das nicht nach Menschenweise geredet? Wer ist nun Apollos? Wer ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid. Und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Ich ermahne euch nun, Brüder, heißt es in Vers 10 im Kapitel 1. Und dieses Wort für ermahnen, griechisch parakaleo oder parakallo hier mit der entsprechenden Zeitform, das bedeutet auch so viel wie bitten. So heißt es auch in der Fußnote der Elberfelder Übersetzung. Wird auch übersetzt an anderen Stellen und anderen Zusammenhängen mit gut zureden oder ermuntern. Und Paulus nennt hier die Korinther nicht Kinder an dieser Stelle, später schon. Und auch nicht Schäfchen oder Dummerchen, sondern Brüder. Und das finde ich interessant, obwohl er vorher seine apostolische Autorität ja formuliert, ganz am Anfang des Briefes, ne, sagt er, er ist Apostel Jesu Christi, stellt er sich hier auf eine Augenhöhe mit den Brüdern aus der Gemeinde in Korinth. Brüder hier, weil der Brief natürlich in erster Linie an die leitenden Brüder in der Gemeinde geschrieben war. Und ich denke, das ist auch ein Beispiel dafür, wie wir miteinander umgehen sollten, wenn wir einander ermahnen, ermuntern, ermutigen, im Dienst besser zu werden, aktiver zu werden, nicht von oben herab, nicht lieblos, aber in der Autorität, im Namen unseres Herrn, wie es im Vers 10 heißt, ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und bestimmt nicht ohne den Herrn vorher um Weisheit zu bitten. Eine Anrede auf Augenhöhe. Und er ermahnt sie nun zur Einheit. Ich ermahne euch aber nun, Vers 10, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet und nicht Spaltung unter euch sein, sondern dass ihr in demselben Sinn und derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Denn es ist mir durch die Hausgenossen der Chloe unter euch bekannt geworden, meine Brüder, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich meine aber dies, dass jeder von euch sagt, ich bin des Paulus, ich aber des Apollos, ich aber des Kephas, ich aber des Christus. Ist der Christus zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft worden? Gibt es sowas bei uns in der Gemeinde eigentlich auch? Dieses Problem? Kopfschütteln. Ich glaube schon. Weiß ich nicht. Also, man könnte das an Namen festmachen. Ob wir dasselbe sagen, ob wir überall einer Meinung sind. Einige sagen vielleicht, ja, ich mache das immer so wie Glenn Jones oder richte mich dann nach Dieter Alten. Oder irgendjemand anders sagt vielleicht, na, ich bin da eher so mit Arnold Fruchtenbaum und Roger Libby oder so unterwegs. Halte die also für besser. Oder andere, ja, ich mache das immer so, wie Jim Springer das früher gemacht hat. Vielleicht kann man das daran aufhängen. Oder vielleicht auch an Denominationen. Also, ich mache das immer so, wie wir das in der Gemeinde Christi immer schon gemacht haben. Und jetzt gibt es da einen, der ist von der Gemeinde Christi abgewandert in eine Gemeinde vom Mülheimer Verband. Ich will ja keine Namen nennen, aber das ist ja schon ein starkes Stück, oder? Ist da jemand sich aus der Gemeinde Christi wo ganz woanders hin bewegt? Dann haben wir auch noch jemanden, naja, okay, lassen wir das. Also, ich glaube, dieses Potenzial, diese Wurzel für solche Spaltungen, solche Auseinandersetzungen, auch wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt und übertrieben habe, die haben wir schon in der Gemeinde. Dass wir alle einmütig reden und dass wir dasselbe sagen, dass wir, das ist mehr als nur über Unterschiede zu schweigen, wenn wir denn Unterschiede haben. Aber wir sind ja klug, wir kennen ja den Korintherbrief und deswegen formulieren wir das natürlich ein bisschen anders. Deswegen sagen wir natürlich, wir streiten ja über die Sache. Also, ist denn nun das tausendjährige Reich zukünftig oder findet es jetzt schon statt? Oder die Prophezeiung für Israel? Werden die sich nun buchstäblich erfüllen oder vielleicht doch eher im übertragenen Sinne? Ja, nun könnte man sagen, Prophezeiung für Israel, ist das nun wirklich nicht egal? Ich meine, wir sind nicht Israel. Und was hat das also mit mir und meinem Leben zu tun? Wir können uns ja lieber mit den Dingen beschäftigen, die uns direkt betreffen. Aber liebe Geschwister, so egal ist das ja nun leider nicht. Denn wenn Gott gegenüber Israel Prophezeiungen gegeben hat, die er nicht direkt, sondern nur indirekt, also nur geistlich erfüllt, na, dann könnte das ja durchaus sein, dass er das mit den Prophezeiungen, die er der Gemeinde, also uns gegeben hat, genauso macht. Insofern ist diese Frage schon wichtig als Grundlage dafür, wie wir unsere Bibel interpretieren und wie wir uns mit Prophezeiungen auseinandersetzen, die uns gegeben sind. Vielleicht stellen wir uns dann ja auch das ein oder andere vor, was wir so aus der Schrift lesen, was Gott gesagt hat. Und aber in Wirklichkeit ist das nur geistlich gemeint und gar nicht so, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Da stellt sich natürlich jetzt die Frage, ist der Streit um die Sache nun in Ordnung? Damit wir dahin kommen, dass wir alle einmütig reden? Also ich denke, wenn er mit emotionalen Verletzungen und mit Egoismus vermischt wird, spätestens dann nicht mehr. Als reines Streben nach Einheit ist es wahrscheinlich legitim und notwendig, aber trotzdem natürlich in einer Art des wertschätzenden Miteinanders und nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe, nicht lieblos dem Bruder gegenüber, nicht irgendwie hinterhältig um drei Ecken geredet oder wenn der eine gerade nicht da ist, dann zu sagen, aber was hat der denn da wieder verbraten? Sondern in der direkten Auseinandersetzung, wertschätzend, voller Liebe und nicht ohne den Herrn vorher um Weisheit zu fragen, wie man das am besten ansprechen sollte. Ich bin ganz froh, dass sich die Auseinandersetzungen hier bei uns in der Gemeinde so ein bisschen wieder gelegt und das alles sich wieder beruhigt hat. Aber sind sie denn gelöst? Sind wir nun wirklich alle einer Meinung und eines Sinnes in allen Fragen? Ich fürchte nicht. Es ist eher eine Waffenruhe, die wir haben. Um des lieben Friedens willen, aber keine wirkliche Lösung. Und das schreibt Paulus hier aber nicht. Er möchte von den Korinthern und von allen, die an jedem Ort den Namen des Herrn anrufen, also auch von uns, dass wir eines Sinnes und einer Meinung und völlig zusammengefügt sind. Und unsere Versuche der Klärung, ganz ehrlich, sind irgendwo zwischen Bequemlichkeit und Gleichgültigkeit immer wieder eingeschlafen. Wir haben ja viele Versuche gemacht, aber das ist alles wieder irgendwie im Sande verlaufen. Wir haben es geschafft, die Dynamik, die dahinter stand, auszubremsen, aber wir haben es nicht geschafft, die umzuwandeln in die Richtung, dass wir weiterkommen, wirklich zu dieser Einmütigkeit. Und ob wir dem Ganzen nun Personen zuordnen, wie das hier bei den Korinthern waren, oder ob wir das auf Themen beziehen, macht, glaube ich, keinen großen Unterschied. Einmütigkeit sollten wir trotzdem haben. Natürlich ist es, einen Personenkult zu treiben, noch schlimmer, als eben bei der Sache zu bleiben. Aber auch in der Sache sollten wir zur Einheit kommen. Ganz eines Sinnes, heißt es in der Einheitsübersetzung, und einer Meinung, haben wir hier schon öfter gelesen. Das ist also mehr als nur Frieden zu haben, als nur im Kernbereich zusammenzuhalten. Vers 13, ist der Christus denn zerteilt? Natürlich nicht. Die Einheit in Christus, von der hier die Rede ist, das ist eine Einheit, die Jesus selbst vergleicht mit der Einheit zwischen dem Vater und dem Sohn. Wir kommen eigentlich gar nicht an Johannes 17 vorbei bei diesem Thema. Dort heißt es, ich lese die Verse 11 und die Verse 20 bis 23, auch wenn man noch viel mehr dazu lesen könnte. Jesus betet und er sagt dort, und ich bin nicht mehr in der Welt, und diese sind in der Welt, und ich komme zu dir, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Vers 20, aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Aha, das sind wieder wir. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn gab es keine Meinungsverschiedenheit und auch keine lehrmäßigen Unterschiede. Das war Bestandteil dieser Einheit. Jesus sagt an einer Stelle, was er redet, das redet er nicht aus sich selbst heraus, sondern vom Vater. Einheit wie der Vater mit dem Sohn. Lehre, Wesen, Sein und Persönlichkeit und Gesinnung hängen zusammen. Wenn wir das im Johannes 1 lesen, wird das deutlich. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das ist alles eins, das hängt alles miteinander zusammen. Das lässt sich nicht trennen, das Wesen auf der einen, die Lehre auf der anderen Seite. Wir machen das in unserer modernen Gesellschaft mit dem modernen philosophischen Denken gerne, dass wir das alles filetieren und versuchen auseinander zu dividieren. Aber die Schrift geht da einen anderen Weg. Natürlich bedeutet das zunächst, dass Christus der Mittelpunkt ist. Es gibt bestimmt einen Kernbereich der Lehraussagen, das will ich gar nicht bestreiten. Und andere Lehraussagen, die vielleicht eher nicht hauptsächlich, sondern nebensächlich sind. Aber nebensächliche Lehraussagen sind deswegen ja nicht unwichtig. Das Ziel ist Vollkommenheit und wir sollten nicht faul sein und sagen, wenn wir die hauptsächlichen Aussagen unter die Füße gekriegt haben, dann können wir die nebensächlichen hinunterfallen lassen. Das ist keine Vollkommenheit, sondern in Matthäus 5, Vers 48 heißt es, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Nicht weniger. Das schaffen wir doch nicht. Natürlich nicht. Deswegen brauchen wir ja die Vergebung und die Gnade. Aber wir sollten zumindest versuchen, dieses Ideal so weit wie möglich irgendwie anzunähern. Der Herr hat seinen Maßstab nicht einen Millimeter gesenkt. Und das wird er auch nicht tun. Sondern er ist Mensch geworden, um unserer Verfehlung willen ans Kreuz zu gehen. Aber sein Maßstab bleibt der gleiche. Es gibt verschiedene Aspekte dieser Einheit, warum sie so wichtig ist. Uneinigkeit würde Jungbekehrte oder Ungläubige doch nur verwirren, wenn wir da an wichtigen Punkten oder überhaupt an Punkten ganz unterschiedliche Meinungen sind. Und es kann auch nicht mehrere richtige Dinge geben, wie das die moderne Gesellschaft manchmal so zu formulieren versucht. Das eine ist richtig für dich, das nächste ist richtig für dich, das übernächste für dich. Gott ist doch nicht verwirrt und in sich sagt er mal das eine oder das andere. Das kann es in diesem Bereich nicht geben. Und vergessen wir bitte nicht, Paulus schreibt hier nicht der Gemeinde in dem Haus der Chloe. Ne, da war ja das mit den Streitigkeiten. Sondern er schreibt der Gemeinde in Korinth. Das heißt, dieses Thema geht auch über die Gemeinde Christi hier in Bremen hinaus. Und es geht eigentlich auch um die Gemeinde in Bremen. Das sind alle, die hier an diesem Ort den Namen des Herrn anrufen. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, Emma, du spinnst. Sollen wir uns jetzt mit allen Gemeinden in Bremen auseinandersetzen? Hast du dich eigentlich schon mal mit der Kirchengeschichte beschäftigt? Mit den hunderttausenden Spaltungen, die es in den letzten 2000 Jahren da gegeben hat? Und das sollen wir jetzt alles irgendwie wieder kitten? Also das ist ja absurd. Ja, es ist eine Katastrophe. Es ist furchtbar, was da passiert ist. Katastrophe, ne? Griechisch von Katastrophe, Substantiv von Katastrephein, gebildet aus dem Kata, herunter, völlig, und dem Strephein, drehen, umkehren. Völlig umgekehrt. Wir Menschen haben mal wieder alles auf den Kopf gestellt. Wie damals schon im Paradies. Aber bitte, lasst uns doch wenigstens anerkennen, dass eben nicht alles in Ordnung ist. Dass nicht alles gut ist, so wie es läuft. Sondern, dass wir den vollkommenen Maßstab Gottes nicht erreicht haben. Und dass auf der anderen Seite die Gnade unseres Herrn so groß ist, dass er uns immer noch trägt und immer wieder annimmt und immer wieder uns vergibt. So groß ist unser Herr. Aber Gottes Maßstäbe haben sich nicht geändert. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Matthäus 5, Vers 48. Und er erwartet die vollkommene Einheit in der Rede, in dem Sinn und in der Meinung. Doch lesen wir noch etwas weiter. Verse 13 bis 17. Ist der Christus zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft worden? Ich danke Gott, dass ich niemand von euch getauft habe, außer Crispus und Gaius, damit nicht irgendjemand sage, ihr seid auf meinen Namen getauft worden. Ich habe aber auch das Haus des Stephanos getauft, sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemand getauft habe. Denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht wird. Ja, die Taufe. Paulus sagt hier auf der einen Seite, ja, so wichtig die Taufe auch ist, so unwichtig ist sie gleichzeitig. Entscheidend ist nicht das Wann und Wo und Wer, wann die Taufe stattfindet, wo sie stattgefunden hat, wer die Taufe durchgeführt hat. Entscheidend ist einzig das Ob. Wenn man das wieder mit diesem Bild vergleicht und dem kleinen Kind, weißt du, wie du zur Welt gekommen bist? Wie hieß die Hebamme? Wie hieß die, die dich auf die Welt gebracht hat? Oder der diensthabende Arzt? Wie hieß der, bei dem du auf die Welt gekommen bist? Weiß das einer von euch? War es Tag oder Nacht? Das wissen vielleicht schon eher Leute. Oder war es vielleicht eine Zangen- oder Glockengeburt? So mit Hilfsmitteln? Welche Bedeutung hat das noch heute? Vermutlich gar keine. Es sei denn, es gab irgendwelche perinatalen Komplikationen unter der Geburt, die dann später zu einer Behinderung führen. Dann ist das natürlich was anderes. Diese Information, mich hat übrigens der und der getauft, hat eigentlich doch den gleichen Stellenwert, so wie Paulus das hier darstellt, wie wenn ich sagen würde, ja, mich hat übrigens die Hebamme Annemarie damals zur Welt gebracht. Die Korinther scheinen aus diesem Thema etwas gemacht zu haben, das schon drohte zu einer Spaltung, zu einem Schisma zu werden. Und Paulus betont eben hier, dass er nicht ausgesandt wurde, um zu taufen, sondern um das Evangelium zu predigen. Und um bei dem Bild der Geburt zu bleiben, entscheidender, viel entscheidender ist doch, wer denn eigentlich die Befruchtung vollzogen hat und dass die Befruchtung auch tatsächlich vollzogen wurde. Denn aus der Befruchtung entsteht eine Schwangerschaft, aus der Schwangerschaft dann zwangsläufig die Geburt. Und die Verkündigung des Evangeliums, das ist eigentlich die Befruchtung eines Menschen, damit, dass es dann zur neuen Geburt kommt, zur Bekehrung. Und dann natürlich auch zur eigentlichen Geburt, die dann in der Taufe sich manifestiert. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Jesus ja auch nicht getauft hat. 1. Johannes 4, Vers 1 und 2 lesen wir, als nun Jesus erfuhr, dass es den Pharisäern zu Ohren gekommen war, dass er mehr zu Jüngern machte und taufte als Johannes, obwohl Jesus nicht selber taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Wir haben also hier wieder dieses Bild mit dem kleinen Baby als Analogie, um zu verstehen, dass es viel wesentlicher ist, dass es zu dieser Geburt gekommen ist und gar nicht so wesentlich, welche konkreten, genauen Rahmenbedingungen eigentlich sich dahinter verbirgen. Und auf dieses Bild mit dem Neugeborenen kommt Paulus dann auch noch zu sprechen am Anfang von Kapitel 3. Wir haben das schon gelesen. Beim Thema Unmündigkeit, Kapitel 3, ab Vers 1. Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Ihr könnt es jetzt aber auch noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, der andere aber ich des Apollos, seid ihr nicht menschlich? Was ist denn der Apollos und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Anfangs gab es Milch, Lehre von den Grundlagen. Aber es ist offensichtlich auch Paulus' Absicht, dass mit fortschreitender Entwicklung auch feste Speise zu sich genommen werden kann. Also, dass die Korinther auch mal Dinge zu sich nehmen können, die sie erstmal gründlich kauen müssen, bevor sie die verdauen können. Später kommt dann die feste Speise, die komplizierteren Fragen dazu. Hatten wir eigentlich schon drüber nachgedacht. Die komplizierteren Fragen sind eben eigentlich nicht unwichtig, auch wenn sie vielleicht nicht Hauptsachen, sondern nur Nebensachen sind, sind sie trotzdem wichtig, aber eben für denjenigen, der geübte Sinne hat. Und die komplizierten Themen sollten wir nicht aussparen. Das scheint keine adäquate Lösung zu sein, sondern uns zu gegebener Zeit doch damit beschäftigen. Trotzdem wird natürlich auch kein Vater auf die Idee kommen, seinem Kind ein Kotelett in den Mund zu stopfen, wenn es noch keine Zähne hat. Ne, da wird es sich bestenfalls dran verschlucken. Also Gott wird uns natürlich auch keine Themen auferlegen, die wir noch nicht kauen und noch nicht verdauen können. Und da scheint auch noch ein ganz anderes Prinzip durch, nämlich der Zusammenhang von Gehorsam und Erkenntnis. Erst wenn wir bereit sind, auch das Wort Gottes umzusetzen, dann wird der Herr uns auch mehr offenbaren, dann wird der Herr uns auch mehr zeigen. Er wird nicht zulassen, dass die Erkenntnis wächst, ohne dass die Liebe und die Reife gleichzeitig mitwachsen. Denn Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut, heißt es im 1. Korinther 1, Vers 8. Ja, Paulus kommt nun im Kapitel 3 zu diesem Thema der Dienst und der Diener Gottes bis Kapitel 4 einschließlich. Wieder ein ziemlich langer Textabschnitt, den er hier jetzt sozusagen schon lanciert hat. Auch das soll heute nicht unser Thema sein, denn die Zeit ist nun wirklich rum. Deswegen stoppen wir das jetzt hier. Ich fasse zusammen. Paulus ermahnt, aber auf der Grundlage der errettenden Gnade. Mit apostolischer Autorität des Herrn Jesus Christus. Aber als Bruder auf Augenhöhe mit den Heiligen in der Gemeinde, die nicht so ganz ihrer Heiligkeit entsprechend wandeln. Er ermahnt zu einer Meinung, einer Rede und einer Gesinnung mit keinem geringeren Ziel als die Vollkommenheit der Gläubigen. Möge der Herr schenken, dass auch wir nicht müde werden, diesem Ziel mit aller Kraft nachzujagen. Amen. Amen.